Global Minds. Außenpolitik auf den Punkt. Mit Carsten Berger und Oliver Messmann.
Ein herzliches Willkommen zu Global Minds. Wir sind Oliver Messmann und Carsten Berger. Heute geht es um europäische Außenpolitik im Nahen und Mittleren Osten. Welche Szenarien gibt es und welche Strategie verfolgt die EU? Oder besser gesagt, welche Strategie sollte die EU verfolgen? Bei uns zu Gast ist heute Florence Gaub. Hallo, Frau Gaub.
Hallo, schön da zu sein.
Carsten, du stellst unsere Gäste doch immer so schön vor.
Ja, sehr gerne. Dr. Florence Gaub ist eine deutsch-französische Wissenschaftlerin im Bereich Militärsoziologie und Sicherheitspolitik. Aktuell ist sie die stellvertretende Direktorin des European Institutes for Security Studies. Sie arbeitet dort an Fragen der strategischen Vorausschau sowie Sicherheit und Konflikt im Nahen Osten. Zuvor war sie am NATO Defense College und im Deutschen Bundestag beschäftigt. Promoviert hat sie über die libanesische Armee.
Der Nahe und Mittlere Osten wird meistens als konstanter Krisenherd thematisiert. Gucken wir mal auf das Jahr 2030. Nennen Sie doch mal drei Szenarien, wie die Region aussehen könnte.
Sie wissen vielleicht, dass ich ein Papier dazu rausgebracht habe, 2019, das heißt Arab Futures 2.0. Warum 2.0? Weil es natürlich einen Vorgängerreport gab von 2015. Und in dem letzten Report haben wir drei Szenarien zusammengeschrieben. Die hießen, wie berühmte Science-Fiction-Filme, Tomorrowland, Back to the Future und The Empire Strikes Back. Und die Hauptvariable für die drei Szenarien war, wie sehr arabische Entscheidungsträger Lust haben auf Reform. Im Tomorrowland-Szenario haben sie nicht nur Lust, sondern sie haben auch, Entschuldigung, es waren genau nicht nur Lust, sondern auch Kapazität. Ne? Also es reicht ja nicht, es zu wollen, man muss es auch können. In dem Szenario stellen sie sich also den ganzen Reformen, die nötig sind. Also geht es jetzt um Korruption, um Klimawandel, um Beteiligung an der Politik für Bürger, wirtschaftliche Reformen und so weiter. Und das ist also das Best-Case-Szenario sozusagen. Dann haben wir das Mittelszenario Back to the Future. Warum Back to the Future? Weil in diesem Szenario werden also am Anfang Fehler begangen, aber es wird am Ende noch eine Kurskorrektur eingeführt. Und auch wenn dann die Staaten 2030 nicht jetzt im Best-Case-Szenario landen, haben sie schon einige Fortschritte gemacht, einige Konflikte aufgelöst, vielleicht zu spät, vielleicht mit zu großen Kosten verbunden und so weiter. Aber es ist trotzdem ultimativ also ein gutes Szenario, weil es trotz des Rückstands sich noch aufholt. Und natürlich haben wir das Worst-Case-Szenario, The Empire Strikes Back. In diesem Szenario haben die Entscheidungsträger einfach gar keine Lust und machen quasi im Wesentlichen einfach das weiter. Das ist ein Kontinuitätsszenario, was sie jetzt schon machen, sprich innerstaatliche Konflikte, bereiten sich nicht auf den Klimawandel vor, verpassen die Energiewende und ja, insgesamt alles ziemlich dunkel. Ich glaube, das Wichtigste an den Szenarien ist, wir haben sie so geschrieben, dass der Leser, hoffentlich auch ein arabischer Entscheidungsträger, daraus schließt, dass die Zukunft in seinen Händen liegt oder in ihren Händen liegt und dass je nachdem, was die Handlungen halt sind, dass dementsprechend die Zukunft anders ist. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Die Zukunft ist nie irgendwie einfach festgeschrieben, sondern das Ergebnis von Entscheidungen und Handlungen. Aber vielleicht, wenn ich hier noch kurz nachhaken darf, das Worst-Case-Szenario ist durchaus eine Möglichkeit. Also wenn wir sehen, dass die Entscheidungsträger sich nicht verändern, dann sieht 2030 wirklich sehr, sehr dunkel aus. Weil, wie gesagt, vor allem Klimawandel diese Region mit am härtesten treffen wird in der Welt, weil die Staaten in der Region, die Öl exportieren, nicht darauf vorbereitet sind, dass wir das Öl nicht mehr importieren werden und so weiter und so weiter. Also da gibt es eine ganz potenziell furchtbare Zukunft, die wir aber natürlich versuchen abzuwenden.
Wer ständig in Krisen denkt, verharrt in der Kurzfristigkeit und verliert an strategischer Tiefe. Dieses Zitat, das stammt von Ihnen. Und die Frage, die ich dazu habe, ist, denkt die EU, wenn es um den Nahen und Mittleren Osten geht, zu sehr in Krisen? Und mangelt es hier an strategischen Ansätzen?
Also da ist die Frage, wenn wir sagen EU, wen meinen wir dann? Weil es gibt nicht eine EU, es gibt ja verschiedene. Ich würde mal sagen, dass die strategischste Ebene ist auch in gewisser Hinsicht, ne, der Europäische Rat, der Europäische Auswärtige Dienst. Die haben tatsächlich ein sehr kurzfristiges Denken. Die Agenda schaut vielleicht maximal 6 Monate nach vorne, kümmert sich immer um da um die Sachen, wo es brennt, also Libyen, Jemen, Irak und jetzt natürlich auch Gaza zum Beispiel. Aber es gibt ja auch noch eine andere EU und das ist die EU-Kommission. Und alles, was die EU-Kommission macht, die Projekte, die sie finanziert jetzt in der Region, sind das totale Gegenteil. Die sind natürlich nicht die, über die man dann in der Presse redet, aber das sind alles eigentlich immer Sachen, die sehr langfristig angelegt sind. Fast zu langfristig, um für den normalen Bürger überhaupt wahrnehmbar zu sein. Da geht es dann um so Sachen wie zum Beispiel administrative Reform oder Klimawandel oder Abfallreform. Also lauter solche Sachen, die, denke ich, ultimativ die Zukunft auch verbessern werden, aber die halt nicht als jetzt besonders strategisch wahrgenommen werden. Und das Interessante ist, dass wir eine totale Schere haben. Also die erste Komponente, die ich gerade genannt habe, ist 6 Monate und die zweite ist bis zu 7 Jahre lang. Und eigentlich bräuchten wir auch ein bisschen was in der Mitte, um die zwei zusammenzubringen, weil man tatsächlich sonst in erster Instanz von Hölzchen auf Stöckchen einfach nur eine Krise nach der nächsten managt, ohne sich zu fragen, wie komme ich eigentlich zu dieser Langzeitzukunft, zu dieser langfristigen Denken, was zum Beispiel jetzt eben die Kommission in ihren Projekten hat, da muss doch irgendwie ein Stepping Stone dazwischen sein. Und das ist eigentlich das, wo wir auch mit Foresight immer versuchen, die Brücke zu schlagen. Aber grundsätzlich ist es so, dieses Zitat von mir hat auch eine neurologische Komponente, weil tatsächlich es so ist, dass wenn Sie in einer Krise sind, in einer Notsituation, schaltet das Gehirn den Zugang zum Hypothalamus ab. Da findet das ganze langfristige Denken statt, das ganze Foresight, Zukunftsdenken, Vorstellungskraft etc. etc. Sie brauchen nicht langfristig, wenn sie gerade von einem Tiger wegrennen. Das ist die Idee dahinter, die Evolutionäre, denken wir. Aber wie gesagt, das Problem ist, wir laufen halt nicht von einem Tiger her weg, sondern wir müssen eine Krise managen und idealerweise müssten wir Krisen so managen, dass wir auch berücksichtigen, was der Langzeiteffekt ist. Und das ist das auch eine Sache, die ich immer wieder bemängele, ist, dass gerade Konfliktlösung in der Region ist ziemlich kurzfristig. Also es gibt immer diesen Impuls, einfach, es muss alles aufhören, also das Kämpfen muss aufhören, zu jedem Preis. Aber das Ende eines Konflikts oder, ich sag mal, das zwischenzeitliche Ende eines Konflikts bedeutet nicht das nachhaltige Ende. Und deswegen sehen wir eigentlich einen Großteil der Konflikte in der Region sind, was ich nenne, Konflikterben, also Nachkommen, Nachfahren von anderen Konflikten, die nicht sauber aufgelöst wurden. Also das ist auf jeden Fall ein kognitives, ein neurologisches und ein politisches Problem, wenn man nur von Krise zu Krise hüpft.
Sie hatten ja gesagt, dass es auf der einen Seite nur sehr kurzfristige Krisenreaktionen gibt, auf der anderen Seite gibt es aber langfristige Ansätze, die aber immer sehr themenspezifisch sind. Mangelt es denn auf Seiten der EU an Gestaltungswillen für dieses große Ganze, für eine einheitliche Strategie, oder mangelt es an Gestaltungsmöglichkeiten?
Ich glaube eher das Erstere. An Gestaltungswillen, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass der letzte Moment, Moment in der Geschichte, wo die EU sich besonders stark involviert hat, war nach dem arabischen Frühling. Warum? Weil die EU ist natürlich selber ein demokratisches Projekt, eine Familie von Demokratien und hat da gesehen, mit dem arabischen Frühling, also die Gelegenheit, dass da jetzt vielleicht die gesamte Nachbarschaft in einem Rutsch demokratisch wird. Und wie wir wissen, ist das so nicht passiert. Ich glaube, was wir heute erleben, ist noch so ein Hangover davon, so ein Gefühl der Frustration, dass es ja sowieso irgendwie nichts bringt. Und das ist also das eine. Das zweite ist, dass tatsächlich die Mitgliedstaaten mal mehr oder mal weniger sich für die Region interessieren. Ne? Also ich meine, wir reden in der Presse immer sehr viel über, wenn sich die Mitgliedstaaten nicht einig sind. Das gibt es natürlich auch. Aber ich würde sagen, es ist einfach so, dass manche Mitgliedstaaten, denen ist der Nahe Osten wahnsinnig wichtig und anderen ist er ganz einfach egal. Also wenn sie im Baltikum sitzen, dann ist Ägypten nicht ihre Priorität. Also das, ich glaube, das spielt auch noch eine Rolle, also dass es eben keine ganzheitliche Strategie gibt, was halt dann dazu führt, dass die Mitgliedstaaten, die sich dafür interessieren, also ich sage jetzt mal Deutschland, Frankreich, auch Italien und Spanien, dass sie halt dann so, ich sag mal, ihr eigenes Ding machen. Das Zweite ist aber, und das kann ja dann auch durchaus die erste Ebene beeinflussen, dass ich glaube, dass der Gestaltungsspielraum sich gerade wieder verändert. Ne? Also dieses Gefühl, Wir waren eigentlich sehr auf Demokratieförderung aus und plötzlich hat sich dieses Fenster nach 2013 sukzessive geschlossen. Das wird jetzt, könnte sich verändern dadurch, dass, also ich finde wirklich, der Klimawandel ist die große Option für Zusammenarbeit mit der Region, für Gestaltung, weil, wie gesagt, ich habe gerade gesagt, die Region ist wahnsinnig davon betroffen und was viel schlimmer noch ist, sie tut fast nichts, um sich gegen Klima, also gegen die Konsequenzen des Klimawandels abzusichern und sie tut auch nichts, um CO2-Ausstoß zu verringern, also wirklich fast nichts. Für die Zuhörer, die noch auf dem Stand sind, dass die Europa alles verpesten und die Entwicklungsländer nicht, das hat sich geändert. Also der Nahe und Mittlere Osten ist mittlerweile fast auf dem Niveau von Europa. Nur seit den 90er Jahren eigentlich sukzessive CO2-Ausstoß verringert und die Region hat immer weiter hochgeschraubt. Das heißt, die tragen genauso viel zum Klimawandel bei heutzutage wie wir. Und das finde ich, also natürlich ist das auch politisch heikel, aber ich glaube, dass hier ist der Gestaltungsspielraum fast am größten. Also, und das geht natürlich viel weiter als jetzt nur Klimawandel, ja. Es geht ja auch um Biodiversität, es geht auch um Ernährungsmittel, also Food Security und so weiter. Und ich glaube, dass das schreiben wir auch in unserem nächsten Shio Paper zu Arab Climate Futures, woran ich gerade arbeite. Da sagen wir, das ist eigentlich die große Gelegenheit, zusammenzuarbeiten und auch so ein bisschen aus dieser polarisierten Ecke rauszukommen, Demokratie versus Nicht-Demokratie, weil wir da feststecken eigentlich halt seit 2013.
Ja, Sie haben jetzt gerade erwähnt, dass es gemeinsame Möglichkeiten gibt, gerade im Bereich der Green Diplomacy. Ist Europa an der Stelle eigentlich schon so weit, dass Sie eine eigene Strategie haben, die Sie verfolgen und die man dann eben auch in Kooperation umsetzen könnte? Also sprich, haben wir eigentlich eigene Ziele definiert für uns, für die Zusammenarbeit?
Nein, so noch nicht. Also Ursula von der Leyen hat es ja vor ein paar Monaten mal gesagt, das muss eine Priorität werden, aber ich würde sagen, wir sind erst in dem Prozess. Natürlich ist Klimawandel schon jetzt in allen Assoziationsabkommen, die wir mit Ländern aus der Region haben, steht überall schon drin. Aber ich finde, dass es noch viel weiter gehen kann und wird. Weil, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll, aber zum Beispiel, wenn Sie sich anschauen, was haben die Länder der Region im Paris Agreement selbst committed, ne? Also da gibt's ja immer diese, was ein Land ohne Bedingungen committed, was es verändern will und dann eins, was es mit Bedingungen committed. Und wenn Sie sich da mal anschauen, das ist total, also in fast allen Fällen ist das relativ oberflächlich, weil da einfach nicht viel passiert ist. Und wenn ich sage Bedingungen, dann heißt es zum Beispiel, ich sage jetzt mal, der Libanon sagt, okay, wir wollen so und so viel reduzieren, aber, und jetzt kommt die Bedingung, wenn wir zum Beispiel Kredite bekommen, wenn wir Know-how bekommen, wenn wir das und das von den Europäern bekommen, also sagen jetzt nicht von Europäern, aber sie sagen einfach nur, wenn wir bekommen, aber es ist klar, dass sie uns meinen, dann machen wir auch das und das und das. Und das ist ganz, ganz schlecht definiert. Warum? Weil da einfach noch nichts passiert ist. Also da gibt es jetzt ganz viele konkrete Schritte, die noch eingeleitet werden müssen. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt auch schon viele Projekte, die in der Hinsicht auch schon laufen, jetzt gerade so Abfallwirtschaft, Abfallmanagement und solche Sachen, aber es ist noch kein großes Ganzes. Aber ich glaube, dass wenn wir in einem Jahr uns unterhalten, dann wird das schon sehr viel mehr so aussehen.
Gucken wir also aktuell eher auf einen Flickenteppich von Maßnahmen?
Ja, genau, eher ein Flickenteppich, der aber ein großes Ganzes irgendwann noch ergeben wird. Also die Richtung ist auf jeden Fall schon mal die richtige.
Sie sind also zuversichtlich?
Das sagt man mir oft nach, dass ich das grundsätzlich bin, aber ich denke auch, dass wir keine andere Wahl haben. Und dass man will ja auch ein Momentum kreieren, eine positive Veränderung. Ich glaube, das ist auch was ein bisschen vielleicht unterschätzt wird, dass ständiges Katastrophen-Messaging verändert nichts. Also die Leute kreieren keine konstruktiven, innovativen, kreativen Lösungen für ein Problem, wenn sie terrorisiert sind, wenn sie furchtbar Angst haben für etwas. Und deswegen glaube ich, das ist auch ein bisschen meine Rolle, immer auch wieder ein bisschen Optimismus reinzubringen, damit wir konstruktiv an die Sache rangehen und nicht jetzt in Terror verfallen.
Positives Denken bringt uns da sicherlich deutlich weiter. Wenn wir das Ganze positiv denken, welche Ideen für konkrete EU-außenpolitische Maßnahmen für den Nahen und Mittleren Osten haben Sie oder wie würden Sie es gestalten, wenn Sie die Gelegenheit dazu morgen bekämen?
Ah, wenn ich die Gelegenheit bekäme. Also ich denke, dass dieser Flickenteppich ist ein Problem, weil er halt kein großes Ganzes ergibt. Also jetzt nicht nur zum Thema Klimawandel, aber auch zum Thema, ich sage jetzt mal, Konflikte allgemein. Und ich meine, ich sage Konflikte, meine ich jetzt nicht nur die offenen Kriege jetzt in Libyen oder Syrien, sondern auch diese ganzen innerstaatlichen Konflikte. Also wir kommen ja immer wieder an die gleichen Probleme. Und dann geht es ultimativ natürlich auch immer wieder um den israelisch-palästinensischen Konflikt. Es geht immer wieder um Iran. Das sind so ein bisschen die zwei. In der Region nennt man den israelisch-palästinensischen Konflikt die Mutter aller Konflikte. Soweit würde ich jetzt nicht ganz gehen, aber ich denke, dass es ultimativ auf diese zwei großen Blöcke hinausläuft. Und ich würde sagen, da muss eigentlich erstmal die Priorität drauf, dass das irgendwie langfristig gelöst wird. Wir sehen da schon so ein bisschen Ansätze, wenn es jetzt um Iran und Saudi-Arabien geht. Gibt es jetzt so ein bisschen von Irak vermittelte Gespräche. Übrigens kommt es auch in unserem Best-Case-Szenario vor, diese Situation. Also ich bin da irgendwie der nicht riesiger Hoffnung, aber doch so leichter Hoffnung, dass es vielleicht ein Indiz ist, dass sich da was in der Mentalität geändert hat. Wenn wir Saudi-Arabien und Iran tatsächlich in eine more konstruktive Position bekommen, dann könnte Hezbollah im Libanon konstruktiver sein, dann und so weiter. Also es hat alles so Domino-Effekte. Aber man muss den gordischen Knoten halt an einer Stelle durchschlagen. Das, glaube ich, wäre meine allererste Priorität jetzt auf strategischer Ebene. Und das Zweite ist halt, dass man eine Zukunft schafft für die, also die Region zukunftsfit macht, die für die junge Generation tatsächlich eine attraktive Zukunft ist. Und da denke ich, dass auch in der Region, also wie gesagt, das fängt an, sich so ein bisschen zu verändern, gerade in den Emiraten zum Beispiel. Also junge Araber, laut einer Studie sehen die Emirate als das Land der Zukunft. Aber überall sonst, ich sag jetzt mal in Ägypten, aber auch in Tunesien, in Jordanien, da ist alles noch so ein bisschen 90er-Jahre-Denken, so ja, wir kreieren Jobs durch große Infrastrukturprojekte. Da ist, wenn Sie ein junger Araber sind in einem dieser Länder und Sie wollen irgendwie ein Startup gründen, das ist quasi unmöglich. Sie werden niemals von einer Bank irgendwie so ein Startgeld bekommen. Es gibt auch wenig so Business Angels. Das heißt, Sie haben eine ganze Generation, die natürlich auch ihre eigene Zukunft kreieren wollen, aber einfach gar nicht können. Es gibt diesen Raum nicht dafür. Und ich glaube, das wäre das Wichtigste, dass man den wirtschaftlichen Raum öffnet für Möglichkeit, damit diese Generation, und die wird ja noch weiter wachsen, ne, bis 2050, nach 2050 geht es ein bisschen runter, dass diese Generation ist, was auch den nächsten arabischen Frühling, der wird dann vielleicht nicht in einem großen Big Bang kommen wie 2011, sondern mal hier, mal da, Demonstrationen im großen Stil, die werden das befeuern. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Hoffnung haben. Ne? Also das geht zurück zu dem, was ich gerade gesagt habe mit dem Katastrophendenken. Politisch gesehen muss Hoffnung geschaffen werden, dass es eine bessere Zukunft ist, möglich ist. Und ich glaube, dass Politiker das oft unterschätzen, dass sie vielleicht denken, wir müssen direkt Jobs schaffen. Nee, sie müssen vor allem Hoffnung dafür schaffen, dass es besser werden wird. Und ich glaube, das wäre die zweite Priorität.
Aus der Sicht des EU-Außenpolitikers, gehen wir mal zum Thema außenpolitische Toolbox. Geben Sie uns doch mal einen Überblick über die außenpolitische Toolbox, um genau diese Punkte, die Sie gerade angesprochen haben, zu erreichen.
Okay, also die erste Ebene war ja diese strategische Ebene. Ich glaube, dass die EU in der Region eigentlich in einer guten Position ist, also ein gutes Level an Anerkennung hat als relativ neutraler, naja, nicht neutraler, aber ich sag jetzt mal, verglichen mit anderen Akteuren haben wir ein gewisses Standing und können da, glaube ich, eine Rolle spielen. Deswegen hat die EU ja auch im Iran-Deal so eine große Rolle gespielt. Also ich glaube einfach so die diplomatische Power, die halt durch die Kraft der 27 kommt, die kann man schon einsetzen. Nicht so ganz beim israelisch-palästinensischen Konflikt. Da werden wir von Israel als pro-palästinensisch gesehen. Aber wenn wir mit den Amerikanern zusammen eine Initiative starten, wie ja in einem Quartett schon vor 20 Jahren geschehen, dann denke ich, da könnte man durchaus einiges erreichen. Und das Gleiche gilt also wie im Bezug auf Iran. Aber Fakt ist, dass wir als EU jetzt in keinem der Konflikte keine offenen und auch keine schwelenden, keine tragende Rolle spielen, weil ja, aus verschiedenen Gründen wir vielleicht kein strategisches Interesse daran haben. Aber ich denke auch, man darf auch nicht vergessen, dass ein Entscheidungsträger, ich glaube, ein Mensch grundsätzlich kann sich nicht mehr als um 5 Probleme kümmern. Wenn Sie ein europäischer Entscheidungsträger sind, sind Sie auch nur ein Mensch und da gibt es noch 1000 andere Sachen, die momentan spielen. Also man müsste das erstmal zur Priorität machen, jetzt die diplomatische Ebene zur Chefsache zu machen. Und das Zweite ist, was ich vorhin schon gesagt habe, die Kommission, also alles, was die EU an Projekten managt, das ist wirklich sehr, sehr viel, können Sie sich mal auf der Webseite alles anschauen. die, was es halt nicht gibt, oder doch, was es gibt eine seit Februar so eine Joint Communication zur Southern Neighborhood, zur südlichen Nachbarschaft. Da drin steht auch, Jugend und Klimawandel müssen Priorität sein. Es gibt auch zum Beispiel jetzt auch Youth Diplomacy, also Diplomatie, die sich halt besonders an junge Leute richten soll. Das ist aber ganz neu. Das wird aber quasi dann als, ich sage jetzt mal, Nordstern gelten für alle Projekte, die die EU, die Kommission finanziert in der Region. Das ist zum Beispiel auch so eine Toolbox. Da gibt es halt verschiedene Töpfe, wo Geld für verschiedene Sachen angelegt ist. Das Foreign Policy Instrument gibt es aber auch eine ganze Serie an anderen. Ja, das ist auch eines der großen Themen in der EU aktuell, dass zum Beispiel alles, was jetzt Landwirtschaft ist, gilt jetzt nicht als besonders strategisch. Aber natürlich, wenn wir Klimawandel denken, dann wird natürlich Landwirtschaft plötzlich strategisch. Also man muss einfach das, was es da schon gibt, so einfach, einfach ist es nicht, in eine Reihe bringen und miteinander abstimmen, dass halt die verschiedenen Länder ultimativ alle ein bisschen in die gleiche Richtung bearbeitet werden. Ne? Aber wie gesagt, der wichtigste Punkt ist, dass die Länder in der Region auch mitmachen und auch Lust darauf haben und politische Bereitwilligkeit. Ich glaube, das ist auch immer was wir in der Diskussion manchmal vergessen, wenn wir die EU ein bisschen bashen dafür, dass sie so wenig macht. Es gibt durchaus Länder in der Region, Ägypten zum Beispiel, die einfach nicht kooperieren wollen. Und wir können die nicht gegen ihren Willen jetzt irgendwie reformieren. Da müssen wir auch erkennen, das ist unsere Grenze. Aber ich denke eben, wie gesagt, gerade zum Klimawandel kann ich mir vorstellen, dass Ägypten wesentlich weniger resistent ist als jetzt zu diplomatischen Initiativen, zu Menschenrechten oder Polizeireformen zum Beispiel. Also das sind so die zwei großen Blöcke, also strategische Ebene und dann alles, was so, ich sag mir jetzt mal, fast aus der Entwicklungsdenke kommt. Also wenn Sie sich anschauen, was die Kommission für Sachen finanziert, das ist alles immer sehr reformorientiert, sehr langzeitgedacht, so ein bisschen was bei jetzt uns in Deutschland im BMZ angesiedelt wäre. Deswegen sage ich auch, welche EU meinen Sie jetzt? Weil es gibt da zwei verschiedene. Die einen haben die Macht, oder nicht die Macht, die Macht des Wortes. Und die andere haben die Macht des Geldes. Dann gibt es noch eine dritte Toolbox, aber die würde ich sagen, wird sehr selten als jetzt strategisch durchschlagend eingesetzt und ist auch in dem Kontext jetzt aktuell, denke ich, eigentlich nicht so sinnvoll, ist alles, was so CSDP-Missions sind. Ne? Also so, das können verschiedene sein, das ist natürlich militärisch, Polizei, also die allermeisten, die ganz große Mehrzahl der EU-Missions sind natürlich Polizei, nicht Militär, machen ganz viel Reformen, helfen bei Border Management und solche Sachen. Das ist auch ein Tool, aber ich würde sagen, jetzt in dem konkreten Kontext, den wir jetzt haben, also was ich jetzt gerade gezeichnet habe, wenn ich jetzt alles entscheiden dürfte, würde ich sagen, das ist vielleicht was den Teil 1 unterstützen kann. Aber ich glaube, dass wir jetzt nicht Iran und Saudi-Arabien irgendwie dazu bewegen, endlich Freunde miteinander zu werden mit einer CSDP-Mission. Also ich glaube, das ist vor allem Diplomatie, was hier gefragt ist.
Sie haben vorhin gesagt, den Menschen oder vor allem der Jugend muss eine Zukunft geboten werden und jetzt gerade viele staatliche Maßnahmen in der außenpolitischen Toolbox aufgezählt. Geben Sie uns noch kurzen Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung und auch da im Bereich der Investitionen aus Europa. Ist das etwas, was in der Zukunft vielversprechend ist oder ist die Wirtschaftszusammenarbeit doch etwas, wo noch mehr passieren müsste?
Also ich sage das schon seit fast 10 Jahren, dass Europa mehr investieren müsste, damit die Wirtschaft dort wirklich anziehen kann oder sich auch verändern kann. Leider Gottes ist es so, dass die EU oder die Europäer, nicht die EU, wo europäische Investoren aktiv sind in der Region, ist es meistens da, wo es halt am sichersten ist, das heißt im Golf und meistens in Firmen, die nicht besonders die halt kapitalintensiv sind, aber nicht besonders Arbeitsplätze kreieren. Also eben das meiste so im Ölsektor und so. Also da würde ich sagen, das ist also eine echt verpasste Chance. Das Problem ist natürlich aus Investorensicht, sie sind ja auch irgendwie auch gebunden daran, dass sie nicht ihr Geld irgendwo investieren wollen, wo sie es dann nie wiedersehen. Und deswegen, das ist dann so ein teurer Teufelskreis, dass, weiß ich nicht, jetzt junge Leute in Libyen wollen gerne ihre eigene Firma gründen, finden das Geld aber nicht. Welcher Investor investiert in Libyen? In der Annahme, dass er nicht nur, dass es durch die Unsicherheit irgendwie aus dem Ruder läuft, sondern auch wenn was passiert, gibt es rechtliche Mittel, das Geld zurückzubekommen. Und da sind halt einige Staaten sind einfach noch nicht mal rechtlich gesehen irgendwie in der richtigen Position. Also das ist ein Problem, aber also da gibt es schon so bestimmte erste Maßnahmen, dass man zum Beispiel Investoren rückversichert, also dass die halt dann auf europäischer Ebene ihr Geld zurückbekommen können. Es gibt Studien, die sagen ganz deutlich, dass Investitionen viel interessanter sind für wirtschaftliche Entwicklung als jetzt Entwicklungshilfe, also jetzt irgendwelche Gelder, als nicht jetzt Budgethilfe oder solche Sachen. Also da finde ich, da kann Europa sehr viel mehr machen, vor allem, weil es natürlich dann die wirtschaftliche Transformation, die auf die Region zukommt, auch ein bisschen in die richtige Richtung lenken kann. Das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Also es ist ja jetzt nicht nur der Klimawandel, es ist jetzt auch nicht nur die Abkehr vom Öl, sondern es kommen ja auch noch andere Sachen dazu, ne? Also die künstliche Intelligenz, Robotik, wer weiß, 3D-Druckerei, alles und natürlich auch Tourismus, alles wird sich verändern und damit wird sich auch das wirtschaftliche Profil der Region verändern. Und bisher sehen wir halt noch nicht, dass, also wie gesagt, außer vielleicht die Emirate to some extent, sage ich jetzt mal. Aber sonst sehen wir halt, wie gesagt, so eine relativ verkrustete, alte Einstellung zur Wirtschaft. Und wie gesagt, ich bin da total bei Ihnen. Ich denke, Investitionen ist eine der Sachen, die jetzt nicht in der Toolbox von der EU ist, aber die wir als Europäer durchaus zur Verfügung haben, um da was vorwärts zu treiben.
Aber gibt es unter dieser Kruste, die Sie gerade angesprochen haben, so eine gewisse digitale Gesellschaft, Start-up-Kultur oder ist das wirklich leider nur in Israel als großen Vorreiter der Fall?
Also wir sehen das Potenzial, ne? Also so, wir sehen das durch die Kruste, sehen wir so ein paar Sprossen durchkommen. Wir sehen es vor allem im Libanon zum Beispiel. Wir sehen zum Beispiel, okay, das ist jetzt nicht Start-up-Denken, aber Algerien hat eine riesen Hacker-Szene zum Beispiel. Also da gibt es durchaus eine digitale, ich sage jetzt nicht Tradition, aber einen digitalen Trend. Die Generation, also genau wie bei uns natürlich, ja, so Millennials, aber noch mehr die Generation danach, Generation Z, die sind also natürlich sehr digital und nutzen die Medien auch auf eine ganz andere Weise als die Generation davor. Deswegen ist es so schade, wenn es nicht genutzt wird. Bisher ist es noch nicht so ganz der Fall. Also Sie haben gerade Israel angesprochen. Israel ist da natürlich der absolute, totale Vorreiter. Aber das heißt auch, dass das Potenzial da ist, ne? Also dass durchaus zum Beispiel in Tunesien, also es war, glaube ich, in einem unserer Best-Case-Szenario und hat ein Startup in Tunesien dann so eine App entwickelt. In der Realität sind wir da leider noch nicht. Aber ich denke, dass das menschliche Kapital, das ist ein sehr unschöner Ausdruck, aber das, was diese jungen Leute können, was sie wollen, wovon sie träumen, dass das ein Potenzial ist, was genutzt werden muss. Ja? Und zwar nicht nur jetzt irgendwie aus wirtschaftlicher Profitdenke heraus, sondern auch einfach für die Region selber, für die Stabilität und das Langzeitdenken. Aber ja, also wir sehen da ein paar Sprossen, aber leider noch nicht den großen Durchbruch.
Frau Dr. Gaub, vielen Dank für diesen Überblick nach rund 10 Jahren arabischem Frühling über den Nahen und Mittleren Osten, was sich getan hat. Haben Sie noch ein mit Ihrer positiven Einstellung schönes Schlussplädoyer?
Also ich wünsche mir, dass 2030 ich im Libanon irgendwo am Strand stehe und sagen kann, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie das hier früher ausgesehen hat. Kein Müll mehr, saubere Energie, Leute, die genug zum Leben haben, die glücklich sind, die sich repräsentiert fühlen, die ja rundum einfach ein gutes Leben haben. Das stelle ich mir vor, das wünsche ich mir für 2030. Ich wünsche mir vor allem, dass ich das auch noch erleben kann, aber vor allem für die Region selber. Und wie ich am Anfang gesagt habe, ich möchte an der Stelle vielleicht mit einem Zitat enden von Back to the Future. Ich bin ein ganz großer Science-Fiction-Fan. Doc Brown, der ältere Herr in der Filmserie, sagt, "The future is what you make it." Und das ist auch, denke ich, die Logik dahinter. Nichts von dem Katastrophenszenario, was wir beschrieben haben, ist unvermeidlich. Es hängt jetzt einfach davon ab, was in den nächsten 5 bis 10 Jahren geschieht. Und ich hoffe, dass einfach die richtigen Entscheidungen getroffen werden.
Dann hoffen wir gemeinsam auf die richtigen Entscheidungen. Vielen Dank, Frau Dr. Gaub.
Gerne.
Natürlich bedanken wir uns auch bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Lasst uns gerne euer Feedback da. Bis zum nächsten Mal. Servus und bis bald.
Das war Global Minds mit Carsten Berger und Oliver Mersmann. Sagt uns eure Meinung zur heutigen Folge auf LinkedIn oder Twitter unter Global Minds Podcast. Die Links findet ihr in den Shownotes.